Ich wollte euch mal kurz was erzählen, und zwar, ja, also ich erzähle es einfach, ich hatte es eigentlich nicht vor, ich war die ganze Zeit gerade daran erinnert, wir haben gestern eine Sache erlebt, und zwar, wir waren gestern Abend, ich habe François mit den Jungs vom Bahnhof abgeholt, wir waren bei uns zu Hause, die Kinder haben gespielt, und dann saßen wir so, und dann kam unser Ältester, Jemir, kam mit einer Krone. Und ich dachte nur, oh oh. Also ich hab's nicht so mit Kronen. Und er kam und setzte mir diese Krone auf. Dann kam er mit noch einer Krone und setzte sie Sarah auf. Dann kam er mit noch einer Krone. Und dann saßen wir alle mit einer Krone. Und wisst ihr, also ich hab's ja so nicht so mit Kronen, aber das Ding ist, ich hab's noch weniger mit Kronen, wenn wir Besuch haben. Und es ist ein komisches Bild, wenn wir als Familie da mit Kronen sitzen und unser Besuch sitzt da und guckt uns an und wir alle haben so eine Krone auf dem Kopf, ja? Ich dachte, okay, also das ist jetzt eine Situation, ja, also mach's mal mit. Irgendwann war der Moment, wo man die Krone absetzen durfte. Den Moment habe ich genutzt. Und so, ich hab mir dabei nichts gedacht, weil ich sag ganz ehrlich, das hat Jemir so noch nie gemacht, dass er uns allen eine Krone auf den Kopf gesetzt hat. Also das ist jetzt nicht Standard bei uns, jede Woche einmal oder so. Ja. Also ich habe mich wirklich gewundert über diese nette Geste, vor allen Dingen, wenn Besuch da ist. Und an dem Abend, gestern Abend, saßen wir hier und haben einen starken Abend gehabt und dann war Lobpreis und dann hat François uns gedient und am Ende des Abends, wo alles vorbei war, und dann kam Angie zu mir. Angie, die gerade auch diesen Eindruck mit der Dose, mit dem Dosenöffner weitergegeben hat. Und dann sagte sie mir, Jürgen, weißt du, im Lobpreis habe ich dich gesehen, wie du hinkniest und wie Gott dir eine Krone aufsetzt. So, schon wieder die Krone? Okay, ja. Aber weißt du, ich habe dann gesehen, wie Gott jedem Einzelnen von euch in der Familie eine Krone aufsetzt. Und ich dachte in dem Moment, das gibt's jetzt nicht, oder? Also, ich bin jetzt, ne, ich fahre jetzt nicht auf Kronen ab, aber das war eine Botschaft, ja. Jetzt kann man jemand sagen, das ist Zufall, ja, mag sein, wenn du so denkst, aber das war eine Botschaft, denke ich mal, von Gott, ja. Und mir kam einfach so der Gedanke, wisst ihr, jeder von uns hat eine Krone. Und wenn wir in das Himmelreich hineingehen, wir werden eine schöne Krone haben. Ja, und mit diesem Blick dürfen wir uns anschauen. Wisst ihr, ich will gar nicht lange reden. Ich möchte nicht so viel Zeit dem François rauben, aber ich hab auch für dieses Wochenende gebetet. Das macht man auch ab und zu mal so als Pastor. So, und ich habe Gott gefragt, Gott, was ist dir wichtig für dieses Wochenende? Und gestern Abend hatte ich ein Bild, für heute Abend wurde ich erinnert an ein Bild, was ich vor einiger Zeit gesehen habe im Internet. Und ich möchte euch dieses Bild zeigen. Ich habe dieses Bild gesehen und vor einiger Zeit, das hat mich total berührt, weil das Bild ist nicht vollständig. Eigentlich ist dieses Bild dieses Bild. So, und jetzt, ne, also so ein kleiner Knirps steht vor so einer riesengroßen Treppe und wir sind ja an einem prophetischen Wochenende. Und mir kam so der Impuls, vielleicht geht's dem einen oder der anderen hier heute Abend, dir geht's genauso. Du stehst vor etwas und es ist für dich eigentlich unüberwindbar. Es ist zu mächtig, es ist zu groß, es ist zu schwer und du guckst auf die erste Stufe und du denkst, ja, wie schaffe ich denn die erste überhaupt? Ja? Wie den ersten Schritt und dann noch 50 weitere und dann kam mir ein Bibelvers, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir, ja, ich mach dich stark. Ja, ich halte dich mit meiner hilfreichen Rechten. Und ich möchte euch ein paar Punkte mitgeben heute Abend. Das erste ist, Gott möchte unser Gott sein. Das ist die Voraussetzung für alles, was folgt. Es gibt viele vermeintliche Götter in dieser Welt. Und Leute verkaufen vieles für Gott. Gott möchte unser Gott sein. Ich möchte dich ermutigen, wirklich, mach es fest, lebe darin, dass du wirklich Gott als Gott hast. Und nicht nur in bestimmten Bereichen und in anderen nicht. Sondern Gott möchte unser Gott sein. Das ist die Voraussetzung für alles, was folgt. Gott wird mit uns sein, auch wenn der Weg unüberwindbar scheint. Aber die Voraussetzung ist, dass er unser Gott ist. Nicht einfach anzapfen, wenn wir ihn brauchen. Oh, ich stehe vor einer Treppe. Oh Gott, ich brauche dich jetzt mal wieder. Bete ich 3 Stunden und dann gehe ich die Treppe hoch. Das andere, Gott gibt uns Kraft für den Weg, weil wir ohne seine Kraft nicht ans Ziel kommen. Ohne ihn schaffen wir es nicht. Es wird nicht klappen. Kannst gleich aufhören. Hör auf. Ich habe es oft genug probiert. Ich scheitere immer. Gott versetzt uns in die Lage, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Geh einen Schritt nach dem anderen. Manche Leute sagen, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Doch, ich weiß es. Schritt für Schritt. Step by step. Und ich denke, das Letzte jetzt, hab Jesus im Zentrum. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es geht echt um ihn. Bei allen Dingen, die wir in unserem Leben erleben, bei allen Prophetien, die wir empfangen, bei allen Zielen, Träumen, Visionen, es geht immer um Jesus in unserem Leben, als Zentrum in unserem Leben. Amen. Und sobald dieser Fokus nicht mehr da ist, fangen wir Wege zu gehen, die wir nie hätten gehen dürfen. Hab Jesus als Zentrum in deinem Leben. Und er ist der beste Freund und der beste Berater und der beste Kraftgeber für die Schritte, die wir gehen dürfen. Amen. Also sei ermutigt. François, haben wir schon das Opfer eingesammelt? Ach, Menschenskinder. Noch gar nicht. Also, wir wollen an dieser Stelle das Opfer einsammeln und ich möchte euch einladen, wirklich kräftig zu geben. Es geht zu 100% in François Dienst. Er macht einen wunderbaren Reisedienst und die Körbe können jetzt rumgehen und während die Körbe rumgehen, möchte ich noch sagen, wir werden ab dem Moment, wo François gleich spricht, wir werden alles aufnehmen. Das Teaching werden wir... François, wir werden alles jetzt aufnehmen. Das könnt ihr dann auf unserer Homepage nachhören und weitergeben. Die Prophetien werden wir alle mit Namen auf unserer Homepage veröffentlichen. Nein, Quatsch, war ein Spaß. Also, genau, die Prophetien werden alle aufgenommen. Ich empfehle euch zusätzlich, wenn ihr dran kommt, oder wenn ja, dann nehmt es entweder mit Handy auf, aber ihr dürft auch dann zur Technik gehen. Gebt eure E-Mail-Adresse ab und wir senden euch den Link zu der Datei. Genau. Und jetzt gebt doch mal François einen richtig kräftigen Applaus.
Dankeschön. Danke dir. So gut. Preis dem Herrn. So guten Abend. Es ist richtig so schön, bei euch zu sein. Es war ein so wunderbarer Tag. Das Wetter war so schön, oder? Sogar ich bin auf einen Spaziergang gegangen. Amen, das ist richtig ein Endzeitzeichen. Amen. Nein. So gut, wirklich. Vielen Dank, Jürgen. Es ist wirklich Spaß, bei euch zu sein. Und ich freue mich so, dass man so Teil sein kann, auch von einer Familie. Es macht mir immer so Spaß, da ich keine eigene so Familie habe. Es ist immer so cool, dass man so mal die Familie von den Pastoren oder die Leute, wo ich so wohne, da kann ich das richtig so genießen. Das macht richtig Spaß. Genau. Ich weiß, wir haben das so wunderbar angebetet heute Abend. Ich habe gedacht, wenn ich mal auch zusammen mit euch beten kann, zusammen. Vater, wir danken für diesen Abend. Danke, Herr, für alles, was du in diesem Abend geplant hast. Danke für jede Person, die hierher gekommen ist. Danke, Vater, für deine wunderbaren Pläne mit all unser Leben. Danke, Vater, dass was du angefangen hast in unser Leben, wirst du auch vollenden, auch zu Ende bringen. So, Vater, alles, dass die Dinge sich erfüllen. Und Vater, wir danken dir, dass wir unser Herzen geben können. Und wir fragen heute Abend, Herr, dass du wirklich in unser Herzen reden. Und danke, Vater, auch, Vater, dass du willst gern alles von uns haben, Herr. Du hast dein Alles gegeben. Und so wollen wir unser Alles so für dich geben, unser ganzes Leben. ganzes Herz, Vater, wollen nichts zurückhalten, Vater. Und danke, Jesus, dass der ein Geist der Offenbarung in diesem Raum ist. Vater, dass du uns geöffnete Augen, unser Verstand gebe, von uns Geist gebe, Vater. Danke, dass wir die Dinge sehen, so wie du die siehst, Vater. Dass deine Gedanken unser Gedanke sind, Vater. Und danke, Herr, dass wir dürfen das zulassen, dass du sogar unsere Gedanken ändern. Vielleicht unsere Meinungen ändern. Und danke, Vater, für diese Flexibilität in unser Herzen, dass das nie von uns weggeht, Vater, im Namen Jesus. Wir danken dafür, Vater, in Jesu Namen. Amen. So, heute Abend habe ich so eine kleine Lehre und es geht so über den Tag der Freude. Haben wir dann da an die Präsentation. Und es ist ja, wir haben so eine wunderbare Ehre, so mit solchen Präsentationen zu arbeiten, oder? Solche Bilder und solche Dinge, das ist ja wunderbar, Halleluja. Und wenn man dann einmal so haben, wo das dann nicht funktioniert, dann ist das ja schwer. Nein, genau. Ich nenne das so Tag der Freude. Kannst du mal noch runter machen? Wie du willst. Nur, dass es für die Leute hell genug ist. Ich weiß nicht, ob es so, wenn es dunkler ist, ob man das vielleicht besser sehen. Okay. Wunderbar. So, ich nenne das so der Tag der Freude und wir wollen so ein bisschen in die Geschichte auch schauen und wir wollen so ein bisschen die Tempeln damals anschauen. So, ich bin fasziniert von die zwei Tempeln, die damals auf der Tempelberg war, weil die war natürlich auch ein Wohnort, ne, für Gott. Und wie wunderbar, dass ich meinte, in 1. Mose sehen wir, dass Gott kam zu Adam. Und hat Adam gesucht, hat ihm gefragt, wo bist du? So, das heißt, der Herr will Gemeinschaft mit uns haben, ne? Wir denken so manchmal, oh, ich rufe zu dem Herrn, oder ich suche nach dem Herrn. Aber weißt du, der Herr sucht uns mehr, als wir ihm suchen können. Amen. Er hat größere Verlangen nach uns. Ja, das ist, warum Jesus gestorben ist, dass wir wieder zusammen sein kann. Und interessant ist, wenn man dann die Tempel so anschaut, natürlich vor dem Tempel haben wir die Stiftshütte Mose gehabt und das war alles da. Natürlich ist es auch prophetisch für Jesus und interessant, die Gemeinde, wo ich herkomme, haben wir so einen Fünffachdienstlehrer dort gehabt und seine Spezialität war so die Stiftshütte Mose. Und damals haben wir noch keine Präsentationen gehabt und da haben wir dann das große Modell so gehabt, hat es so aufgebaut und man kann richtig jahrelang da über Lehre gebe. Weil jedes kleines Detail siehst du Jesus da drin und hier und da und es ist ja wunderbar. Und ich war immer so fasziniert davon und natürlich ist es interessant da, weil es war dann ein Wohnort, ne, wo der Herr kommen könnte, wo er durch seine Herrlichkeit kommen könnte. Damals haben wir dann gesehen, dass dieses natürlich haben wir den Außenhof hier, der Eingang hier, da war der Brandopferaltar, die Waschbecken, wo sie dann gewaschen haben. Und dann haben wir diese zugedeckte Teil. Und das, glaube ich, ist von Dachs, die Felsen von Dachsen so, ist das gemacht. Und das war von die Äußerliche nicht schön. Und Gott hat das mit Absicht so gemacht. Weil das christliche Leben sieht von außen nicht so schön aus. Ne? Oh, deine Nachbarn, die vielleicht noch nicht dem Herrn dienen, noch nicht der Herr dienen, die schaut deine Leben an und denkt, oh, der geht jeden Abend in den Gottesdienst, oh, muss der dann gehen, das ist Freitag, Samstagabend, oh, die gehen ja immer dahin, da muss der nicht noch sonntags hin, aber die schauen natürlich auch zu, wie du gehst und wie du zurückkommst. Ne. So, das ist ja wichtig, wenn wir zurückkommen, dass wir besser aussehen als vorher. Amen. Vor allem, wenn wir sie einladen, mitzukommen, oder? Weil anders sagt sie, nee, du siehst immer schlechter aus, ich komme nicht mit. Nein, genau. Und so, es ist interessant, das war so zugedeckt, genau, und der Herr hat so gemacht. Aber wenn man reinkommt, ne, und wenn man hier kommt, reinkommt durch Christus und durch das Kreuz und die verschiedenen Lehre Christus, und wenn du reinkommst, boah, innen drin ist alles aus pures Gold und schön. Oh. Und dann noch die Gegenwart Gottes dazu. So, interessant ist, der Herr will das so. Und das war bei all unserem Leben so. Ne, vorher hat man gedacht, ja, warum finden Leute das so gut, ein Christ zu sein? Und wir haben auch gedacht, oh, die gehen jeden Abend in die Gemeinde. Und ja, die sehen schon besser aus, wenn die zurückkommen, aber jeden Abend fast. Und Sonntag, jeden Sonntag und so. Und aber weißt du, als wir dann reinkamen, ne, durch Christus, haben wir auch gesagt, oh, das ist die schönste, oder? Es ist ja wunderbar. Die andere, oder ein paar Monate zurück, waren wir im Gottesdienst und habe ich so eine ganz, ganz alte Oma gedient. So süße alte Omas. Ich mag richtig alte Leute. So, na, süß, echte, süße Oma. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass der Herr zu dieser Oma reden will, aber ich weiß noch nicht so ganz was. Und ich saß so in die gleiche Reihe. Ich habe so den Eindruck gehabt, ich soll so einfach da sitzen. Ne? Und dann habe ich so gedacht, habe ich die Oma gesagt, Sie haben viele Fragen. Dann sagt die Oma, ja. Dann sagt die Oma, zum Beispiel, sagt sie dann, warum kam ich jetzt letztes Jahr erst zum Herrn? Und jetzt bin ich schon weit in die 80er Jahre rein. Und warum komme ich jetzt letztes Jahr zu dem Herrn? Das ist eine gute Frage, oder? Wie beantwortet man sowas? Ne? So, Herr, du weißt warum. Und da habe ich sie gesagt, wissen Sie, Oma, es war einfach nicht die Zeit. Dann sagt sie, oh, okay. Nächste Frage, habe ich gedacht, das geht ja ganz leicht, so ne, zu antworten. Nein, aber es ist so, wir denken alle zurück in unser Leben und wir denken, oh, das ist die beste Zeit, das ist eigentlich angefangen, als wir Christ geworden sind, oder? Da haben wir noch Herausforderungen so, aber das ist schon der Beste, oder? Genau, so das war dann damals so die Wohnort Gottes und dafür war das, ne, weil der Herr wollte mit Gemeinschaft mit Menschen haben. Einmal pro Jahr kam die Herrlichkeit Gottes dann und hat mit der Hohepriester der Herr dann von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Puh. Und dann war es noch nicht sicher, ob er das überlebt. Ja, das ist auch interessant. Aber der Herr will so gerne Gemeinschaft haben. Und das hat er all diese verschiedenen Dinge so in Platz gemacht und so Regeln so gegeben, wie man das machen soll. Einfach nur, weil der Herr mit uns Gemeinschaft haben wollen. Dann haben wir natürlich noch die Stiftshütte Davids im Alten Testament. Und David macht was ganz Interessantes. Er brachte die Bundeslade zurück. Und er bringt das damals nicht in die Stiftshütte Mose, obwohl die Stiftshütte Mose auf Berg Horeb stand damals. Und er brachte es auf Berg Zion und er brachte es so in ein geöffnetes Zelt, so ohne Vorhang. Und das war eigentlich, warum machst du das so, David? Und es ist interessant, dass der Herr irgendwie mitgemacht hat. Ne? Der hat nie mitgemacht, als jemand das angetastet hat. Nein, aber so... Interessant, ich denke, das war prophetisch, weil das war dann ohne Vorhang. Und der Vorhang, wir singen dieses Lied, ne? So tot hat verloren, Vorhang zerrissen, Halleluja. Ich habe so eine Botschaft auch über den uneingeschränkten Zugang. Oh, dieses Wort habe ich gelernt auf Deutsch, uneingeschränkter Zugang. Hei, das ist ja viel, ne? Also, das war fast für einen Tag fast zu viel, ne? Genau, und da haben wir dann diesen uneingeschränkten Zugang, ne? In Gottes Gegenwart, weil der Vorhang ist zerrissen. Es ist nicht wunderbar, die erste Sache, die passiert ist, nach Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, die Vorhang zerrissen, weil keine Trennung mehr. Ich denke, der Herr hat sich so gefreut, oder? Keine Trennung mehr. Das Blut war genug. Und was war? Es war mehr als genug. Und dann der Vorhang zerrissen, weil der Herr mit uns Gemeinschaft haben wollen. Ihr kennt alle die Bundeslade da, damals. Ne? Und das alles, ne? Akazia-Holz, überzogen so von pure 100%iger Gold. Obendrauf dieser Cherubim, so, ne, Vorbilder davon und alles aus pures, reines Gold. Und das repräsentiere dann so der Ort, wo der Gegenwart Gottes wohne. Ne, ein Wohnort vor dem Herrn. Interessant ist, ihr kennt alle die Geschichte, David hat dann gesagt, wir wohnen alle im Häuser, aber Gott hat kein Haus. Und dann hat der Herr zu David gesagt, David wollte das Haus bauen, ne, für den Herrn. Ein permanenter Wohnort in der Sinne damals. Und dann hat er zu David gesagt, nee, du hast zu viel Blut auf deine Hände, dein Sohn wird es machen. Und dann bauen Salomon so das erste Tempel. Das ist leider kein Selfie, aber das ist einfach so vorstellungsmäßig. Und da baut er die dann den Tempel auf den Tempelberg. Und wunderbar, innen drin alles wieder Gold, dazu noch die Gegenwart Gottes. Gegenwart Gottes kam so stark, dass die Priester manchmal nie mal ihre Dienste ausüben konnten. Wow, wie stark war das, die Gegenwart Gottes da, der Herr wohnt, ne, unter sein Volk, und wie wunderbar war das dann bestimmt für den Herrn und für die Leute. Sie sind wieder zusammen, ne? Wir haben wieder Gemeinschaft. Hier habe ich noch so eine Vorstellung so von der Tempel. Und man sagt, damals war das einfach eine von die schönsten Gebäude auf der Erde. Menschen sind von weit gekommen, um das einfach nur von die Äußerliche so anzuschauen, der Tempel. Man sagt, damals, als die Sonne so runtergegangen ist, war das, ob das Licht noch so in die Steine so geblieben ist. Und Leute hat das gestanden, das angeschaut. Von außen war das so schön. Kannst du mal vorstellen, wie das innen drin war, ne? Der Tempel, das ist dann natürlich dieser Wohnort, wo Gottes Herrlichkeit wohnen kann. Interessant ist, dass Israel damals dann untreu war, nicht mehr treu war. Und die Propheten hat gewarnt, Jeremia, all diese Leute. Ne? Und dann kommt es so, dass die Vermischung, babylonische Anbetung, ne, weg von Gott, andere Götter. Oh, und ich finde es so wunderbar, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. So kennt man Liebe, oder? Weil Eifersucht und Liebe geht immer zusammen. Eifersucht ist nicht nur was Negatives. Richtige, göttliche Eifersucht. Wie weißt du, dass deine Frau dich liebt? Oh, wenn du deiner Frau sagst, Schatz, ich gehe mal fremd so für 2 Monate, dann komme ich wieder zurück. Oh, wenn deine Frau sagt, was? Ne? Die Eifersucht ist positiv in diesem Sinne, weil wir wollen ja nur, oder, die Person. Und der Herr, unser Gott, ist ein eifersüchtiger Gott. Das heißt, das ist nie einfach mal so billig. Du bist nie mal einfach so billig, dass du mal machen kannst, was du willst, und dann irgendwann, wenn du wieder so weit bist, dann kannst du wieder zurückkommen. Ne, oder? Das bringt Schmerz. Untreue bringt immer Schmerz mit. Und interessant ist, dass der Herr, es war dann Eifersucht, und dann kommt die Prophetie, ne, so von Jeremia 25, und dieser ganze Land wird zum einen zum Wüste werden, und diese Nationen werden dem König von Babel dienen. Und das spricht der Jeremia es aus, 70 Jahre. Ja, warum 70 Jahre? Weil die haben die Sabbaten nicht gehalten, die haben das Gesetz nicht gehalten, und der Herr hat alles ausgerechnet. Und da kam der Herr auf 70 Jahre. Und wenn man das zurückrechnet, dann sieht man, aha, die haben die Sabbaten nicht gehalten. Und so hat der Herr gesagt, dann geht ihr raus, dass das Land dann die Sabbat halten kann. Und dann hole ich das alles zurück. Und interessant, ihr kennt die Geschichte, die müssen da weg dann. Und die müssen dann ins Gefangenschaft. Und wir haben sogar das Jahr, als das passierte. Es ist an den 9. Monat von dem Monat Av in die hebräische Kalender. Gegen Abend würde der heilige Tempel dann ins Brand gesetzt und wird zerstört. Das Feuer brennen für 24 Stunden. Und wie traurig war das, ne? Die Babylonier kamen, die Feinde Israels kamen, ne? Hat es übernommen, hat vielleicht Millionen umgebracht, da der Tempel, Gottes Wohnort, ins Brand gesetzt. Also die haben dann Gefangenen genommen, Leute mitgenommen, dann, ihr kennt die Geschichte, 1000 Kilometer weiter von Jerusalem nach Babylon, ne, heute Irak, so, ne, die mitgenommen dahin. Und jetzt müssen sie da weg. Oh, das ist richtig traurig. Ich habe so ein bisschen gesucht. Es tut mir leid, diese Bild ist so nicht so gut, weil die Zeit nicht so gut war. Genau. Aber die sind schlimm. Die sind schlimm. Ich meinte, der Tempel brannt, Jerusalem brannt. Und jetzt sind sie Gefangenen, und die nehmen manche von die Tempelgefäße mit, und die Gold wird mitgenommen, ne, die verschiedenen Dinge, die der Herr so in der Tempel gehabt hat, wird alles mitgenommen nach Babylon, wird da, kommt das in babylonische Tempeln. Und wie schrecklich das, wenn Dinge Gott gehören, und jetzt hat der Feind sie genommen, und es ist jetzt in babylonische Tempeln. Weißt du, der Feind will so gerne das, was Gott gehöre. Und er will die Anbetung vor allem, die Gott gehöre, die will er nehmen. Und wenn er das nicht stoppen kann oder das für sich selber nehmen kann, dann will er das dann zu Gott hin stoppen. Ne? Der Feind versteht Anbetung. Das war sein Dienst vorher, früher, bevor der Herr ihn aus dem Himmel geschmissen hat. Da war er bei der Anbetung, ne, beteiligt. So erkennt Anbetung, und er will es für sich holen. Und dann haben wir die Zerstörung. Hier ist ein modernes Foto von der Zerstörung natürlich nach dem zweiten Tempel. Und wenn man heute so auf den Tempelberg geht in Jerusalem und du schaust das da an und du stehst da und du denkst, boah, hier war zwei Tempel? Hier war das, wow, so schön und so stark und hier war die Gegenwart Gottes. Und dann schaut man das heute an, du denkst, was? Hier war Gottes Haus, stand da, hier? Und dann sieht man die Zerstörung und wenn man das heute noch so sehen. Weißt du, Zerstörung ist niemals schön, oder? Natürliche Zerstörung oder geistige Zerstörung ist niemals schön. Das ist schrecklich. Und natürlich haben sie selber dafür Schuld gehabt. Der Herr hat sie an die Feinde übergegeben in der Sinne, weil die nicht gehorsam war. Und die Strafe kam auf sie. Okay, jetzt sind sie in Babylon. Interessant ist, Jeremia hat die Leute dann gesagt, schauen, lesen wir nicht alles, aber er hat gesagt, lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von den Wahrsagern, die nicht täuschen, und höre nicht auf ihre Träume, die ihr euch träumen lassen, denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. So spricht der Herr, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eure annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen und euch an diesem Ort zurückbringen. Jeremia hat es vorher so gesagt. Es wird 70 Jahre sein. Andere Propheten hat versucht, das ein bisschen besser zu machen. Ne? Typisch so für die falsche Prophet, weil das Wort für falsche Prophetie ist Zit auf die Hebräisch und das bedeutet zu kochen. Irgendwas hoch zu kochen, bis das schmeckt. So ein falscher Prophet schaut dich so an und denkt, was kann ich für dich dann so hochkochen? Und bei dem Kochen so, ne, was kochen und dann ein bisschen noch ein bisschen Zutaten dazufügt, ne, schmeckt jetzt? Und noch nicht so, oh, okay, dann noch ein bisschen, ne, so. Und dann bis es dann irgendwann richtig gut schmeckt, ne, okay, jetzt hast du dein Wort. Das ist so typisch für die falsche Prophetie, ne, zu kochen. Aber Jeremia hat gesagt, nee, es wird 70 Jahre sein, fertig. Jetzt sind sie in Babylon. Interessant ist, dass der Daniel ist in dieser Zeit da in Babylon. Und wir haben schon hier früher über Daniel auch gesprochen, so in die Anbetung, damals in Daniels seine Leben. Aber Daniel dient dem Herrn unter die Babylonier. Ich denke, das ist so stark, wenn Menschen trotzdem, was der Feind um sich tun, dem Herrn trotzdem in Treue dienen. Auch wenn es ganz wenig Leute ist. Weißt du, Gott will nicht immer große Menge. Manchmal will Gott eine kleine Gruppe. Schau mal bei Gideon. Die waren zu viel. Die mussten weniger werden. Anders denken sie, dass sie das machen kann. Und es ist so. Natürlich freut sich der Herr und dann in der Apostelgeschichte hat er so in einem Tag 3000 Leute zu die Gemeinde gefügt. Aber weißt du, was ich meine? Bei dem Herrn, weißt du, wenn eine Person wirklich dem Herrn dient, wenn du die Einzige bist in deiner Stadt, in deinem Dorf, die wirklich Gott dient, ohne Kompromisse, ist das stärker, als dass die ganze Dorf irgendwie Gott dienen, mit einem Fuß in irgendwas und der andere Fuß irgendwo bei dem Herrn. Weißt du, Gott kann manchmal mehr tun mit so jemand. So ist der Daniel. Und Daniel erlebt natürlich in seinem Geist, oh, die Zeit ist fast vorbei hier. Aber er hat nicht nur so einfach so mit seinem Bauchgefühl irgendwas gesucht. Er hat dann in die Bibel, in die Schriften ist er rein, um zu gucken, was hat Gott schon gesagt. Und wahre Propheten schauen nicht nur auf, was Gott jetzt sage, er hat eigentlich die Fundament in, was hat Gott schon gesagt. Und die bauen da drauf weiter. Also im ersten Jahr der Regierung merkte ich Daniel in die Schriften auf die Zahl der Jahre. Weißt du, der Heilige Geist wollte das ihm offenbaren, aber der Heilige Geist hat ihm das aus dem geschriebenen Wort offenbart. Interessant, obwohl Daniel Träume habe, obwohl er Träume auslege, obwohl der Geist so mit ihm reden über so viele andere Dinge, hat der Herr das dann ihm in der Bibel, in der Schrift, in der Sinne von damals gezeigt. Und betrifft welche das Wort Jahwes zu dem Propheten Jeremia gesehen hat, dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollen. Und Daniel spürte, oh, die Zeit ist fast vorbei, Leute. Oh, die Zeit ist fast vorbei. weil er das dann ausgerechnet. Und so hat er gesehen, oh, die Zeit kommt, dass wir wieder zurückgehen. Der Herr wird wieder bauen, was der Feind runtergebracht hat. Und der Herr baue, ne? Und der Feind zerstöre. Gott bau, der Feind zerstöre. Auch in die Geistliche. Und dann sehen wir, dass das kommt jetzt, dass die zurückgehen darf. Zurück zu Jerusalem. Die 70 Jahre ist vorbei. Und er kommt in Esra. Und im ersten Jahr Koris, der König von Persien, damit das Wort Jahwes aus dem Munde Jeremias erfüllt werden, erweckte der Herr den Geist Koris oder Kyros, dieser König, der babylonische König. Und der Herr hat seinen Geist so angerührt. Der Herr hat ihm, der babylonische König. Weißt du, unser Gott kann wirklich alles. Er kann wirklich alles. Und der hat ihn dazu gebracht, und dass er so sagt. Und er lief einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich. Und er spricht, und er hat gesagt, die Leute sollen jetzt zurück. Jetzt hat der babylonische König dafür bezahlt, dass Israel wieder zurückgehen kann. Halleluja, nach Jerusalem. Schau, Vers 2. So spricht er, alle Königreiche der Erde, Jahwe des Gott Himmels, mir gegeben und hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Babylonischer König. Und er hat dafür bezahlt jetzt. Jetzt darf sie zurück, weil die Strafe ist vorbei. Weißt du, ich finde es so wunderbar, der Herr wird ärgerlich, aber er bleibt nicht ärgerlich. Und auch in die Zeit der Gnade sollen wir nicht denken, dass Gott nicht ärgerlich werden darf. Der ist Gott. Und wenn er richten will in Zeit der Gnade, dann darf er auch, weil er ist Gott. Weißt du, er ist Gott. Aber die Schöne ist, seine Liebe kommt auch wieder zurück. Finde ich so wunderbar. Amen. So, schauen wir hier, jetzt gehen sie zurück. Jetzt kommen wir zu Kapitel 3 in Esra. Wenn du heute Nacht das wieder lesen will, das ist Kapitel 3, wenn du um 3.10 Uhr wach wirst, ist das, weil du 3, Vers 10 lesen. Schau mal hier, als die Bauleute das Fundament für den Tempel Jahwes legten, jetzt kamen sie zurück, stell mal vor, die Tempelsberg, alles ist da kaputt, alles kaputt. Jetzt kamen sie zurück, jetzt erbauen sie das Haus Gottes. Jetzt legen sie nur die Fundamenten für den Tempel. Aber schau mal, wie wichtig das ist. Waren die Priester in ihrer Amtskleidung angetreten? Bei der Fundamentlegung? Wir denken, oh, vielleicht bei der Einweihung. Ja, bei der Fundamentlegung steht der Priester mit der Amtskleidung. Weißt du, was der Herr dadurch sagen will? Ist Fundamenten sind für Gott sehr wichtig. Auch geistliche Fundamenten sind sehr, 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 sehr wichtig. Und schau mal, wenn ein Architekt heute Abend hier ist, guck mal, du kannst mal, wenn du das Fundament nicht gut baust, kannst du wunderbare Etage oben drauf bauen, 100 Stockwerke hoch. Schön, die sind an sich schön und gut. Aber eines Tages, sagt die Fundament, nein, ich mache nicht mehr mit. Und so ist geistlich auch in unser Leben und eigentlich heute und in den Neuen Bund sind wir die Tempel Gottes. Weißt du bist heute Abend hierher gekommen als ein Tempel, als ein Wohnort. Halleluja. Vielleicht ist das dann auch ein Grund, nicht abzunehmen, weil wir, gibt der Herr mehr Platz? Nein, ist ein Witz. Stimmt nicht. Aber weißt du, genau. Aber du bist ein Tempel, du bist ein Wohnort. Und die Wunderbare ist, wenn wir zusammenkommen hier als die Gläubige, dann machen wir die Gemeinde diese Tempel, diese Wohnort, wo Gott durch seinen Geist wohnen kann. Wie wunderbar, dass es ein lebendiger Tempel ist jetzt. Du bist Teil von der lebendigen Tempel. Du sitzt heute Abend neben einem Tempel. Oder ein Tempelin? Genau. Schau mal weiter. Sie legen jetzt nur die Fundamenten. Aber bei diesen Fundamenten ist es so wichtig, dass ich sogar die Trompeten in der Hand habe. Was? Was sagt der Herr damit? Gib Acht hier. Leute, Fundamente sind wichtig. Amtskleidung. Nicht mal so eine kleine Gewand von irgendwo. Nein, eine Amtskleidung. Bei der Fundamentlegung. Weißt du, Fundamenten muss tief sein. Fundamenten geht bis an die Wurzel unten. Fundamente muss bohren, man muss bohren bei den Fundamenten manchmal. Ich bin den anderen Tag hier über Stuttgart gekommen, an der Stuttgart Hauptbahnhof. Ne? Und ich komme schon viele Jahre darüber und ich sehe schon immer die Bauwerk da. Und ich schaue dann immer so rüber und dann denke ich, aha, die bauen hier. Echt? Aber schau mal, wie lange dauert das? Nur um diese Fundamente richtig gut zu bauen. Und ich kann mir vorstellen, wenn es fertig ist und ihr da runtergehen, dann wird man da unten kommen und sagen, aha, jetzt verstehe ich, warum es so lange gedauert hat. Oder? Weil die Fundamente sind so wichtig. So wichtig. Und schau mal, wir sehen für eine lange Zeit fast keine Frucht. Und du kommst da vorbei und du denkst, ja, die bauen hier echt. Also echt? Echt? Wann fangen sie dann an? Aber dies macht dann die Fundamente. Und schau, das ist für Gott so wichtig, aus den Leviten. Nicht mal einfach so, die von den Nachkommen Asafs gehören, das war Davids erster Hauptmusiker, Asaf. Sein Name in die Hebräisch bedeutet Einheit zu bringen, eins zu machen. Die Leviten standen mit den Zimbeln bereit. Heieiei, hier ist ja richtig was los. Aber es ist nur noch Fundamentlegung. Es ist nur Fundamentlegung. Interessant ist, dass wir legen nicht so viele große Werte auf Fundamenten heute. Wir sagen lieber, oh, schau mal, guck mal gerne die 10. Stockwerk an. Oder was da oben so schön ist. Aber interessant ist, und schau, sie wollte Jahwe preisen bei der Fundamentlegung. Interessant ist, eigentlich ist wunderbar, es hat viele Bedeutungen. Ne? In unsere Fundamente, in uns Glaubensfundamenten muss da auch Preisen sein. Dem Herrn zu preisen. Das ist Teil von den Fundamenten. Von der christliches Leben, dem Herrn zu danken. Schau, und nicht mal einfach so, wie sie gedacht hat, Leute, wie wollen wir das machen? Nein, wie David, der König von Israel, angeordnet hatte. Da war schon ein Plan. Ist interessant. Menschen heute will so sagen, ich will der Herr fragen, ob das dran ist für mich, ob ich klatschen soll. Menschen meint es ernst so. Also ich habe auch so gedacht. Und dann habe ich gedacht, also, wo ich herkomme, und ich meinte, als Kind so, da haben wir nicht geklatscht. Und ich musste richtig in die Bibel sehen, warum wir klatschen. Und die haben das gemacht, weil David es so angeordnet hat. Die Fundamentlegung war schon gelegt. Ich brauche nicht der Herr fragen, ist Klatschen für mich dran? Weil es steht geschrieben, Klatsch in die Hände aller Völker. Es steht nicht da in Klammern. Aber ihr könnt mich speziell fragen, ob das speziell für dich ist. Steht nicht so. Ha, tanz vor dem Herrn. Sing. Ha, das steht alles da. Beuge die Knie vor dem Herrn. Das steht alles geschrieben. Ich brauche Gott nicht fragen. Ist das für mich dran? Ist es dran für unsere Gemeinde? Sollen der Herr dann denken, so, ja, für euch, also, ja, nee. Lasst die das machen, ne, für euch. So, nehmt die Bibel und nehmt diese raus, weil das ist nie eigentlich für euch. Nee, die haben das gemacht, wie David es gesagt hat. Die haben nicht da gefragt, wie wollen wir das machen. Und wenn Gott Fundamente lege, dann brauchen wir ihm nicht fragen, ob er das geändert hat. Weil er baut immer auf ein Fundament. Es ist interessant. Von 1. Mose bis der Offenbarung. Es ist Fundamentlegung und darauf wird gebaut. Nichts ist eine Überraschung. Es ist alles so auf was anderes gebaut. Genau. Oh, die legen ja nur die Fundamenten jetzt. Kannst du mal vorstellen, Fundamenten sind auch sehr prophetisch. Schau mal, wenn du ein Haus baust und du nimmst die Familienangehörige dahin und es sind nur Fundamente, dann bist du so begeistert über dein Haus. Weil du siehst schon, was da herauskommt, oder? Die Familie, ne, die guckt das so an, so. Mhm. Ja, und du bist so begeistert. Schau mal, hier ist die Küche. Ne, hier schläft der Katz. Da schläft, oh, und du bist so begeistert, oder? Und die Familie, die denken, schön. Wir kommen dann wieder so in ein Jahr. Ja, aber du bist begeistert, weil Fundamenten ist eigentlich eine Prophetie über morgen. Ohne Fundamenten ist es leicht zu sehen, was muss und wie wird wir bauen. Und das ist, warum auch in unser Leben die Fundamenten, die Glaubensfundamenten so wichtig ist. Wir sind jetzt der Tempel. Die natürliche Tempel auf der Tempelberg war damals unter der alten Bund der Wohnort. Heute sind wir die Wohnort Gottes. Und das ist, warum wir diese Parallele so nehmen können aus die natürliche und sie in die geistliche verbinden. Interessant ist, schauen wir hier, Halleluja, wir haben schon diese Wörter angeguckt, Bauleute, Fundament, Priester, Amtskleidung. Halleluja, wie David es angeordnet hatte. Vers 11, 11, genau. Dann stimmten sie die Wechselgesang an. Ja, nie nur so eine kleine Lied gesungen und dann fertig. Nein, wir müssen bei die Fundament legen, was es braucht, auch Zeit. Ja, es braucht Zeit, aber wenn in die Prozess, wenn wir die Fundamente legen, müssen wir dem Herrn dabei preisen. Und schau her, sie lobten Jahwe. Und was haben sie gesungen? Wie schlimm war es alles. Wir mussten hier weg vor 70 Jahren. Und jetzt ist alles zerstört. Und schau mal, wie kaputt alles ist. Haben Sie das gesungen? Haben Sie gesungen? Und wir sind selber schuld. Oder hat die jüngere Generation zu die ältere gesungen, ihr seid schuld. Wir haben nur gelitten. Nein, was haben sie gesungen? Wie gut ist er? Weißt du, die kamen zurück aus die 70 Jahre Gefangenschaft, wo sie gelitten hat, wo viele Leute gestorben ist. Und sie haben gesungen, wie gut ist er? Nicht für die Umstände, aber trotzdem. Und unser Gott bleibt nicht immer im Zorn. Er bleibt nicht immer. Da ist eine Zeit, wo der Herr sagt, Strafe vorbei. Komm zurück. Oh, das finde ich so schön, oder? Dass das so bei dem Herrn ist. Amen. Und was haben sie gesungen? Wie gut ist er. Manchmal hört seine Liebe zu Israel auf. Nein, was haben sie gesungen? Wie gut ist er. Niemals hört seine Liebe zu Israel auf. Interessant ist, ich meinte, wenn man so runterschaue und du denkst, oh, hier war ein wunderbarer Wohnort Gottes. Und wir durch unsere Untreue haben das kaputt gemacht. Und wir haben Strafe, nicht richtig gelitten. Und jetzt bauen wir sie wieder. Aber mit einem Hoffnung, dass Gott trotzdem gut ist. Und dann steht das interessante Wort da, manche von dem Volk fiel jubelnd in das Lob Jahwes ein und andere hat einfach zugeschaut und gedacht, warum sind sie so begeistert? Es steht nicht hier, ich mache das einfach hier rein. Nein, das stimmt nicht. Was steht da? Das ganze Volk fiel jubelnd in das Lob Jahwes ein. Weißt du, Einheit ist so wichtig. Wirklich, ist so wichtig. Also wirklich. Vielleicht hat viele gedacht, die Verstand sagt auch manchmal, bist du verrückt? Weißt du nicht, wo du herkamst? Weißt du nicht, was der Feind gemacht hat? Und jetzt singst du, der Herr ist gut? Bist du crazy? Aber das ganze Volk, und wir müssen manchmal einander so richtig ermutigen. Und wir müssen sagen, komm, du bist doch Teil davon. Komm, heb die Hände. Oder ich heb meine Hand und ich halte deine Hand in den Prozess. Das ganze Volk. Und warum haben sie dem Herrn gepriesen und gelobt? Weil das Fundament für den Tempel war nun gelegt. Sie haben Mühe gegeben bei dem Fundament. Zeit gegeben für dem Fundament. Und das ist sehr wichtig in die Zeiten, wenn wir leben, dass wir Fundamenten Zeit geben. Da an Arbeit lassen auch. Wir haben ein wunderbares Wort hier, manche. Die ganze Volk fiel jubelnd in das Lob Jahwes ein. Ach, schau mal, wunderbar. Vers 12. Doch, während die einige von Freude jubelte, weinte viele von die Alte. Die Priester, die Leviten und diese wunderbaren Leute. Ich habe all meine Passwörter jetzt verändert. Das ist jetzt dieses Wort. Niemand der Feind weiß, was es bedeutet. Nein. Das, der Feind weiß nicht. Das bedeutet Familie überhaupt. Ich habe das geguckt. Ja, genau. Sieben überhaupt. Halleluja. Das, weißt du, das ist ein gutes Wort, wenn man anfangen mit Deutsch, oder? Und wenn die Person weiter will, dann weißt du, die will wirklich. Amen. Genau. Die Leute, ne? Die Alte, die Priester und die Passwortleute, ne? Diese Leute, die den ersten Tempel noch gesehen hatten, sie weinten laut, als vor ihren Augen das Fundament gelegt wurde. Ich dachte so manchmal, wenn ich mir so bildlich das vorstellen kann, in meiner Vorstellung, da standen wir auf dem Tempelberg, kam alles ist kaputt, Leute kamen zurück. Weißt du, das ist so wunderbar, wenn du das nachlesen, was es alles zurückkam, die Namen von jeder Person, 29 goldene Gefäße, 5 Messer, lese ich den anderen Tag. Alles aufgeschrieben, ne, in der Wort, alles, was zurückkam aus Babylon. Jetzt stehen sie auf dem Tempelberg, jetzt erbauen sie wieder den Tempel. Und hier standen viele von den Alten, die den alten Tempel noch gesehen hat, und die weinen. Ich dachte so, warum haben sie geweint? Weil das ist doch nur das Fundament. Warum hat sie geweint? Hat sie vielleicht geweint, weil sie haben vielleicht verstanden, sie wird nicht die totale erbaute Tempel erleben. Aber sie haben das Fundament erlebt. Oh, Halleluja. Weißt du was? Vielleicht kommt dieses später, als was wir gedacht haben. Vielleicht erleben wir nur die Fundamentlegung in unserer Generation. Vielleicht erleben wir nicht die Gemeinde in Herrlichkeit, wie in Apostelgeschichte, in darüber hinaus, oder die Braut in Freiheit, wenn Jesus, vor Jesus zurückkomme. Aber wir dürfen uns freuen. Wir dürfen schon singen, der Herr ist gut. Seine Liebe hört niemals auf. Wenn wir auch nur das Fundament sehen. Ich glaube mit meinem Ganzen, dass Jesus bald kommen. Aber wenn es nicht klappt, dann weiß ich, ich bin so froh, dass ich das schon bis jetzt erlebt habe. Und wir haben schon Fundamente gesehen. Wir haben Fundamente in den Leben von Menschen gesehen. Wir haben schon Orte gesehen, wo Gott Fundamente so stark gelegt hat. Auch in einzelne individuelle Leute, oder? Leute, was alles aufgegeben hat, um die Fundamente des Glaubens ordentlich zu legen. Weil da drauf will Gott was bauen. Und interessant ist, die weinten. Vielleicht haben sie geweint aus Freude, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die haben geweint. Weiß, der Herr ist nicht gegen unsere Tränen. Und es gibt eine Zeit, wenn man weinen, oder? Steht so geschrieben. Aber schau mal hier, Vers 13. Oh, das ist so ein wunderbarer Vers. Oh, das ist so ein wunderbarer Vers. Vers 13. Doch das Jubelschrei übertönte das Weinen. Das Volk machte solcher Lärm, dass es noch in die Ferne zu hören war. Oh, kannst du dir was vorstellen? Da stehen sie, der Tempel, nur Fundamenten. Die Schmerz bei Fundamentlegung. Weißt du, hast du schon so erlebt, wenn der Herr so bohren in dein Leben? So, tiefer, so wie beim Zahnarzt. Ne? Und du denkst, es geht nicht weiter. Ne? Du bohrst jetzt in meinen Generationen zurück, wenn du weiter bohrst. So. Aber der Herr noch weiter, noch tiefer. Und nein, ich will da an die Wurzel davon. Ne? Und es ist schmerzhaft. Manchmal sagen wir, ach nein, 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 Herr. Aber er kann nicht drauf bauen. Oder wenn er baut, wird es irgendwann zusammenbrechen, wenn das Fundament nicht stimmt. Wenn das Fundament nicht stimmt. Das ist begeisternd an die eine Seite, an die andere Seite ist es richtig, macht es mir richtig Angst manchmal so. Wenn ich denke, Gott, also gemeinen auch, wir müssen die Fundamenten, der Fundament muss biblisch sein. Das heißt nicht, dass die obere Etage nicht von Gott ist. Aber wenn das Fundament nicht stimmt, wird das irgendwann zusammenbrechen. Und schau hier, doch das Jubelschrei. Oh, wir dürfen weinen. Amen. Aber der Herr will uns Gnade geben, dass wir immer unser Jubelschrei lauter haben als unser Weinen. Und das kostet Überwindung, oder? Absolut. Das war noch in die Ferne zu hören. Wir sind fast durch für heute Abend. Morgen machen wir diese Botschaft weiter. Schau mal schnell hier, noch in die Ferne zu hören war. Such Gott vielleicht heute nach Gemeinden, nach Christen, die so bereit sind, dass Gott in die Fundamenten schauen darf, dass der Herr wieder die christliche Glaubensfundamentsteine wieder richtig gut lege, dass der Herr das richtig sicher mache, dass es richtig da ist, sodass wir prophetisch dann ein Bild sein kann, für was Gott noch in die Zukunft machen will. Oder? Und was interessant ist, muss ich schnell heute zeigen, aber wir kommen zu das zurück. In einem Moment wollen wir das auch singen. Wie gut ist er. Seine Liebe hört niemals auf. Oh, wie gut ist er. Nur schnell. Kapitel 4. Interessant. Der Fundament stimmt jetzt. Sind fertig. War Amtskleidung und Trompeten und sehr viel. Das steht. Kapitel 4. Als die Feinde von Juda und Benjamin erfuhren, dass die Heimkehrer dabei waren, Jahwe, ein Gott der Israels, einen Tempel zu bauen, kamen sie zu Zerubbabel und die wunderbaren Leute. Das ist Familie Oberhäupten. Amen. Genau. Heißt das. Aber es ist interessant, weißt du, das ist Leiterschaft. Das ist Leiterschaft. Es sind Leiterschaft. Guck mal, die Feinde von Juda und Benjamin. Und was haben sie gesagt? Lass uns doch gemeinsam bauen. Die waren nicht bei der Fundamentlegung dabei. die haben auch Interesse gehabt, kein Interesse gehabt, als Gott noch gebohrt hat. Die waren nicht bereit, auf die Fundamente zu gucken. Die wollen die Schöne, was man oben drauf bauen. Und die sind die Feinde Judas. Und wollen plötzlich mitbauen. Weißt du, wenn der Feind dich nicht zerstören kann, dann will er mitmachen. Und schau hier, was haben sie gesagt? Lass uns doch gemeinsam bauen. Guck hier, wir dienen doch der gleiche Gott wie ihr. Echt? Aber die sind die Feinde. Ich habe das Wort Feinde geguckt in die Hebräisch. Es bedeutet Feinde. Ich habe gehofft, es bedeutet Freunde, aber man denkt manchmal, dass sie Feinde sind. Die Hochhebräisch. Aber ich habe gute Nachricht für dich. Es bedeutet Feinde. Schau, wir dienen doch der gleiche Gott wie ihr. Und ich will dir was sagen. Genau hier stehen wir jetzt. Genau hier stehen wir. Diesmal in die Geistliche. Damals in die Natürliche. Und was habe die Leiterschaft gesagt? Oh, die sagen, seit der Zeit Assyrius Königs Aschadon, wenn du diese Leute guckst, es ist nichts Schönes. Die sind babylonische Götteranbeter. Und die uns hier angesiedelt hat, die kamen die erste Mal, als die kam, um das zu zerstören. Da kommen sie her. Sind böse. Sind Feinde. Sind Babylonier. Sind denen, beten andere Götter an. Oh, jetzt wollen sie zusammenbauen. Und die sagen, wir dienen doch der gleiche Gott wie ihr. Ich sag dir, und es geht alles um Fundamenten. Die waren nicht dabei bei der Fundamentlegung. Die haben kein Interesse gehabt, um da zu helfen bei der Fundamentlegung. Aber als die Fundamente da waren, wollen sie plötzlich mitbauen. Vorher nicht. Das hier ist die Vermischung, die noch auf uns zukommt. Nee, wenn ich das lieber so sage, das ist die Vermischung, die jetzt da ist. Und es geht um Fundamenten. Es geht um Fundamenten. Nicht mehr so lange heute, zeige euch nur ganz schnell. Morgen machen wir hier weiter. Was ist, hatten die dann gesagt? Die wunderbaren Leute. Und die Leiterschaft. Ich denke, ihr werdet dieses Wort nie vergessen, oder? Ich kann sehen, heute Nacht noch vor dem Computer alle Passwörter sippen über heute. Nein, ist ein Witz, ist ein Witz. Schau hier, doch Zerubbabel, Jeschua, Familie überhaupt, erwiderten. Und was haben sie gesagt? Weißt du, das ist die Leiterschaft. Und Gott sucht nach Leiterschaft. Das ist die Leiterschaft, die diese Verantwortung habe. Was haben sie gesagt? Es geht nicht, dass ihr mit uns zusammen ein Haus für unser Gott baut. Das meinte, wenn ihr bei der Fundamentlegung dabei war, hat Gott in eure Herzen auch was gemacht. Und dann ist Christus auch der Grundstein geworden. Dann bauen wir zusammen. Amen. Aber wenn Christus nicht der Grundstein ist, dann können wir auf andere Fundamente nicht bauen. Es ist sehr hart. Und Leute wird sagen, das ist ja so, die sind ja nicht lieb. Die wollen doch nur helfen, Mann. Lass die doch helfen. Das ist doch Überheblichkeit. Aber das geht um die Fundamentlegung, siehst du? Das ist die Fundamentlegung. Ich finde es so interessant, dass die keine Interesse an die Fundamenten gehabt hat. Aber als die Fundamente gelegt ist, wollen sie mitbauen. Und schau hier, es geht nicht. Wir allein dürfen den Tempel von dem Herrn, den Gott Israels, bauen. So hatte Kiros, der König von Persien, befohlen. Das war eigentlich denen der König, der Kiros. Von da an, und schau mal hier, die haben gesagt, es geht nicht. Von da an versuchen sie die Leute, die schon vorher im Land wohnen, die Heimgekehrte mutlos zu machen und vom Bauen abzuschrecken. Aber sie sind die Feinde Judas. Und das kommt noch in unserer Zeit auch wieder. Es kommt wieder in unserer Zeit. Aber interessant ist, sie bestachen sogar eine Beamte. Das ist nichts Neues, ne? Ja, alles nur, weil die wollen Vermischung. Dass das Haus nicht total dem Herrn gehöre, dass da Vermischung ist. Und wie gesagt, der Feind weiß, er kann die Gebäude, Jesus hat gesagt, ich baue meine Gemeinde und die Pforte der Hölle wird sie nie zerstören. Er baut. Und wenn der Feind sie nicht halten kann, dann will er mitbauen. Und diese Zeit kommt. Diese Zeit kommt. Momentan haben wir zu tun mit Kompromisse. Momentan haben wir zu tun mit Auslegung von Wort, dass du denkst, was? Was? Momentan haben wir zu tun mit ganz grausamen, traurigen Dingen, die sogar in freie Kirche los ist. Oh, ich habe letztes Jahr, ich habe zu Jürgen gesagt, am Ende letztes Jahr habe ich gedacht, man ist so ein bisschen müde, ne, nach den Jahren so. Und ich habe gedacht, okay, mach Urlaub und so, und dann habe ich Freude, ne, fürs neue Jahr. Und ich habe schon Freude gehabt für das neue Jahr, aber plötzlich kam das so zu mir so, ah, die Zeit ist da. Und dachte ich so bei mir selber, oh, ich habe gedacht, es dauert noch ein bisschen. Ich habe gedacht, es geht noch so ein bisschen her. So, nee, ist hier, ist vor unserer Tür. Ist vor unserer Tür. Und man braucht Leidenschaft, die sagen kann, jeder, die Christus angenommen hat als Erretter, jeder Christus als Grundstein der Glaube habe, darf mitbauen. Darf mitbauen. Es wird auf Christus gebaut. Er ist der Grundstein. Ne. Und jeder ist es nicht, dass man exklusiv wird. Nur unsere Gemeinde, es geht nicht darum. Aber da haben sie das dann für die Leute schwer gemacht. Weil die wollen nicht, dass die mitbauen. Morgen schauen wir ein bisschen weiter. Und wir schauen morgen so die Grundsteine oder die Halleluja von der christlichen Glaube. Die sechs sozusagen Fundamentsteine, auf dem die christliche Gemeinde, christliche Glaube gebaut ist. Und jeder darf mitmachen. Aber wir mussten die Fundamenten. Wir mussten das gleiche Fundament haben. Dann kann man mitbauen. Auch in unserer Zeit. Amen. Würdest du vielleicht deinen Nachbarn sagen, oh, es ist so schön, neben einem Tempel zu sitzen.